Presse.
Das größte Gut, das man als Partei oder Politiker oder Politikerin hat, ist die Glaubwürdigkeit. Deshalb wird ja Herbert Kickl von seinen Wählern so geschätzt, weil sie ihn für hochglaubwürdig halten. Das weitere Problem der beiden, nennen wir es Traditionsparteien, ÖVP und Sozialdemokraten, ich stelle es mal in den Raum, vielleicht haben sie ihre historische Aufgabe bereits erfüllt. Wenn die zwei jetzt zusammenfinden, dann müssen sie wirklich eine ganz neue Erzählung aufs Tapet bringen. Und wenn es heißt Blut, Schweiß und Tränen.
Über die geschlagene Nationalratswahl wurde schon viel gesagt. Obwohl Herbert Kickl mit seiner FPÖ der strahlende Sieger war, könnte er in den nun anstehenden Koalitionsverhandlungen doch leer ausgehen. Auf der anderen Seite die einstigen Großparteien ÖVP und SPÖ, die trotz ihrer historischen Wahlschlappen wieder eine gemeinsame Regierung bilden könnten. Dann wahrscheinlich mit einem Anhängsel, das Neos oder Grüne heißt. Der Politologe und Meinungsforscher Peter Hayek analysiert mit uns heute, warum die ÖVP besser nicht den Juniorpartner der FPÖ machen sollte, wieso sich die SPÖ so schwer tut, das Machtvakuum an ihrer Parteispitze zu füllen und warum nicht die Medien schuld sind am verkorksten Wahlkampf von Andreas Babler. Willkommen zu einer neuen Folge von Was wichtig ist, dem Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist David Freudenthaler und ich freue mich, dass heute Wahlforscher Peter Hayek zu uns ins Studio gekommen ist. Hallo, Herr Hayek.
Schönen guten Tag, Herr Freudenthaler.
Schon einige Wochen vor der Wahl, ich glaube zwei Wochen davor war es, wurde eine Umfrage von Ihnen in der Tageszeitung Heute ausgespielt. Und da muss man sagen, da lag diese Umfrage erstaunlich, schon fast beängstigend nahe am tatsächlichen Wahlergebnis dann. Das war wirklich eine ziemliche Punktlandung. Wie oft haben Sie sich seither selbst auf die Schultern geklopft?
Gar nicht. Schlicht und ergreifend deshalb, weil ich weiß, dass da auch eine gehörige Portion Glück einfach dazugehört. Also für die Hörerinnen und Hörer, wir machen einfach Einschätzungen auf langen Datenreihen. Also ich habe 15 bis 30 Messpunkte pro Partei und dann schätze ich das aber tatsächlich ein. Da lasse ich dann noch ein paar andere Dinge einfließen, wie die Second-Choice-Wähler und die Unentschlossenen, wo die noch am ehesten hintendieren würden. Und dann schätzt man das aber einfach. Und deshalb sage ich immer, unsere Arbeit setzt sich zusammen aus 40% Handwerk, aus 40% Erfahrung und 20% pures Glück.
Nur vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz interessant. Sie waren gerade bei uns jetzt in der Presseredaktion und haben einen Vortrag gehalten, wie wir als Journalistinnen und Journalisten ja Umfragen besser verstehen, besser lesen können und dann auch richtig damit umgehen, weil Sie da in der Vergangenheit nicht immer ganz zufrieden waren, wie Medien das so gehandhabt haben.
Ja, das ist richtig. Schlicht und ergreifend deshalb, und das betrifft nicht die Presse alleine, sondern das betrifft die gesamte Medienlandschaft, dass Umfragen so dargestellt werden, als würden sie jetzt wie ein Fieberthermometer sein. Und wir sagen, also gut, wir diskutieren vielleicht darüber, ob es 38,5, 38,2 oder 38,3 ist, aber Fieber ist es. Und bei uns ist das halt nicht so. Die Sozialwissenschaft kann halt nicht exakt messen. Und dementsprechend muss man es immer mit Vorsicht genießen. Und mit dieser Unsicherheit müssen sowohl die Medien leben, als auch natürlich wir Meinungsforscher, aber wir können noch am besten damit leben, weil wir das sowieso wissen. Ich weiß schon, eine Headline bei einer Umfrage, wir wissen nichts, ist halt keine Headline, aber ich kann Ihnen das halt nicht abnehmen.
Hat Sie jetzt eigentlich irgendwas noch überrascht dann am tatsächlichen Wahlausgang am Sonntag?
Also wirklich Überraschung hat es nicht gegeben. Es wird kein Meinungsforscher oder Meinungsforscherin im Land überrascht gewesen sein, weil der Trend für die Hörerinnen und Hörer, da gibt es einen super Upper-Wahl-Trend, dort können Sie es anschauen, da sind dann alle zusammengefasst, war das eigentlich eine relativ klare Sache. Es gab kaum Abweichungen von den einzelnen Umfragen, da und dort einmal um eine Nuance, also um einen Punkt oder sowas. Also dementsprechend gab es nichts Überraschendes, außer dass die kleineren Parteien dann doch nicht so realisiert werden haben, wie wir uns das unter anderem bei Dominik Vlasnin zum Beispiel gedacht haben. Die sind dann wirklich komplett ausgeronnen. Auch die KPÖ hat nochmal am Boden verloren. Und dann war auch dieser leise Verdacht da, dass der Erfolg, den die DNA bei der Europaparlamentswahl hatte, dass sie diesen Erfolg bei der Liste Petrovic wiederholen kann. Aber da sieht man dann doch, dass eine Europaparlamentswahl doch eine andere Wahl ist als eine Nationalratswahl.
Lassen Sie uns ein bisschen in die Zukunft schauen. Da liegen jetzt mehrere verschiedene Koalitionsvarianten in der Luft. Ehrlicherweise, ich finde es ja fast spannender, was jetzt passiert, als das, was am Wahltag dann letztlich passiert ist. Und da wollen jetzt alle mit fast allen, die FPÖ setzen wir da in Klammer, herumsondieren einmal und eigentlich zeigen sich alle Parteien regierungsbereit, auch die Grünen, auch wenn die von Experten selten da genannt werden als tatsächliche Option. Stand heute, auf welche, ist jetzt vielleicht nicht ganz seriös, auf welche Koalitionsvariante würden Sie tippen am ersten?
Ich tue mir da genauso wie Sie, ist ja wahnsinnig schwer, weil, also um es mit Osman Kutti zu sagen, weil warum? Es gibt überall Hürden, die doch recht hoch sind. Also die höchste Hürde, man steht einmal bei den Freiheitlichen und der ÖVP, das ist die Person Kickl. Dass die Freiheitlichen auf Herbert Kickl nicht verzichten, ist klar und verständlich und nachvollziehbar. Bei der ÖVP ist das ein Thema von Karl Nehammer und seinem Team. Es gibt aber auch weitere oder größere Teile in der ÖVP, die durchaus mit einer dieser Koalition leben könnten. Aber ich sehe hier ein weiteres Problem, dass nämlich die ÖVP, wenn sie tatsächlich Kickl zum Kanzler macht und mit der Freiheitlichen Partei als Juniorpartei in eine Koalition geht, also ich habe da schon an anderer Stelle gesagt, dann ist sie tot. Okay, machen wir es nicht so martialisch, aber dann bekommt sie ein massives Problem. Sie bekommt nämlich ein massives Problem auf dem konservativen Wählersektor. Und dann könnten Menschen schon irgendwann auch auf die Idee kommen zu sagen, naja, also wenn das jetzt auch schon alles geht, dann kann ich aber gleich die Freiheitlichen wählen. Ja. Wird dann auch immer Wählersegmente geben, die sagen, für mich kommt nur die ÖVP in Frage. Aber ich halte das oder ich hielte das für sehr gefährlich. Auf der anderen Seite haben wir die nächste Hürde, Babler. Oder besser gesagt, nicht Babler ad personam, aber seine Themensetzung, insbesondere die rote Linie mit mir, nur mit mir gibt es eine Vermögens- oder Erbschaftssteuer oder gar nicht. Wie man diese Hürde nimmt, ist auch zu fragen. Und ob man dann eine Zweierkoalition macht oder eine Dreierkoalition macht mit Neos oder Grün, ist dann fast schon nur noch eine Nebensächlichkeit.
Ich meine, Sie hätten zu zweit, glaube ich, ein Mandat überhaupt momentan.
Also ja, das ist natürlich, also machen wir es mal so. Was ist das Problem an diesem einen Mandatüberhang? Das Problem ist, dass der Druck von innen bei den Parteien auf diese Regierung deshalb groß werden würde, weil dann reden die Länder und die Bünde ganz stark mit, weil sowohl die Länder als auch die Bünde der ÖVP haben ja ihre Abgeordneten dort sitzen. Und dann, wenn der ÖAB gegen ein Thema was hat, dann könnte es sein, dass die Abgeordneten, die dem ÖAB zugehörig sind, sagen, wir stimmen da jetzt nicht mit. Das Gleiche haben sie auf der Gewerkschaftsseite und Länderseite bei der SPÖ. Und wenn sie einen größeren Überhang haben, dann wissen die Koalitionäre, naja, so viel können die da nicht hineinfunken, dann na gut, dann fallen halt 3, 4, 5 Abgeordnete um, aber der Großteil geht mit uns. Das ist das Problem, ein Mandatüberhang. Auf der anderen Seite haben sie dann eine Dreiervariante. Naja, ob das Leben so leicht macht, das weiß ich auch nicht.
Man, schauen wir nach Deutschland zum Beispiel, es sind natürlich andere Voraussetzungen, aber wir sehen, da hat natürlich jeder seine Punkte und das sehen wir auch bei der unseren jetzigen Bundesregierung, noch Bundesregierung, dass natürlich jeder seine unter Anführungszeichen Leuchtturmprojekte hat und die durchsetzen will und das oft genau sehr tief in die DNA der anderen Parteien.
Absolut, genau so ist es.
Sie haben Babler angesprochen, da will ich später gleich noch einmal drauf zurückkommen. Aber was Sie auch gesagt haben, dass die ÖVP als Juniorpartner einer FPÖ tot sein könnte. Sie haben das auch in Ihrem neuen Podcast Das Orakel gesagt, wo Sie so Österreichs Politiklandschaft demoskopisch sezieren, wenn ich das so sagen kann.
Danke.
jedenfalls frage ich mich, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Erinnern wir uns zurück, es ist nicht so lang her, dass Heinz-Christian Strache in Ibiza auf einer Couch gesessen ist und Dinge gesagt hat. Es ist nicht so lange her, dass Sebastian Kurz ja, sich selbst oder von den Grünen letztendlich dann abmontiert wurde. Das, also totgesagte Leben länger, gerade in Österreich, oder? Oder vieles ist sehr schnell vergessen.
Also da haben Sie natürlich vollkommen recht. Aber wenn eine Partei sich zuvor so stark positioniert, erstens gegen die Person Kickl und zweitens aber auch gegen, wie man es manchmal aus der ÖVP hört und auch von Karl Nehammer gehört hat, radikale Elemente in der Freiheitlichen Partei und dass diese Partei und ihre Führungspersonal ein Sicherheitsproblem sind und. Naja, und ich dann diese Partei nicht einmal als Juniorpartner hineinhole, wo ich dann noch immer verkaufen kann, Na gut, mit den Sozialdemokraten geht es leider nicht aus. Wir müssen mit den Freiheitlichen, weil sie sind eh der Juniorpartner, sie bekommen dieses jenes Ministerium nicht, also Inneres und Justiz zum Beispiel. Das hätte man noch argumentieren können. Aber wenn das umgekehrt ist, es ist schon schwer durchzuargumentieren. Und nochmal, was bleibt bei den Wählern und Wählerinnen? Das größte Gut, das man als Partei oder Politiker oder Politikerin hat, ist die Glaubwürdigkeit. Deshalb wird ja Herbert Kickl von seinen Wählern so geschätzt, weil sie ihn für hochglaubwürdig halten. Deshalb wurde auch Sebastian Kurz geschätzt und deshalb hat er dann verloren, weil er hat seine Glaubwürdigkeit schlicht und ergreifend zu Grabe getragen, ja, durch die Chats von Thomas Schmidt etc. etc. So, und das wäre dann ein Problem. Ja, ich gebe Ihnen recht, also gut, Sie können mich später irgendwann mal zitieren, wenn die ÖVP noch nicht tot ist. Aber ich bringe noch einen anderen Gedanken ein. Was ist das weitere Problem der beiden, nennen wir es Traditionsparteien, ÖVP und Sozialdemokraten? Ich stelle das mal in den Raum. Vielleicht haben sie ihre historische Aufgabe bereits erfüllt. Vielleicht hat die Sozialdemokratie alles erreicht, was sie erreichen wollte. Vielleicht hat die ÖVP auch ihren Zenit schon lang überschritten. Und vielleicht braucht es einfach eine neue Gruppierung. Muss nicht einmal die Freiheitliche Partei sein, sondern andere Gruppierungen. Also es ist das Problem der beiden Parteien ist auch, dass sie uns noch nicht erklärt haben, was heißt christdemokratisch im 21. Jahrhundert und was heißt sozialdemokratisch im 21. Jahrhundert. Und der Unterschied zu früheren Zeiten ist ganz einfach der, dass heute die Parteien die Wähler viel mehr überzeugen müssen und sagen, deshalb braucht es uns. Früher war das ganz klar. Wenn du am Dienstzettel Arbeiter stehen hast, dann hast du die Sozialdemokratie gewählt, weil das politisch, kulturell so konnotiert war. Und Ende der Durchsage. Und das ist halt heute nicht mehr der Fall.
Das finde ich ja spannend, wenn Sie sagen, und das ist, finde ich, eine sehr legitime These, dass die vielleicht ihr Soll erfüllt haben in früheren Zeiten. Und gleichzeitig reden wir jetzt aber gerade wieder drüber, ob nicht genau diese beiden Parteien wieder eine Regierung miteinander bilden.
Na, absolut. Also genau das ist ja das Thema. Und dann sollen sie es beide machen. Das ist ja auch in Ordnung. Aber sie müssen dann eine vollkommen neue Erzählung bringen. Und es geistern da so ein paar Namen schon durch die Gegend für Ministerämter bei der ÖVP. Und jetzt habe ich gar nichts gegen die Personen, aber die sind schön eingeteilt schon nach Bundesländer, nach Bünde. Und wir sagen, wenn ihr das wieder macht, dann habt ihr es einfach nicht verstanden und dann werdet ihr weiterhin den Weg in den Niedergang machen. Das ist einfach so. Also man muss, wenn die zwei jetzt zusammenfinden, dann müssen sie wirklich eine ganz neue Erzählung aufs Tapet bringen. Und wenn es heißt Blut, Schweiß und Tränen.
Eine ganz neue Erzählung hat ja Andreas Babler versucht. Das kann man ihm nicht abstreiten.
Nein.
Nein, okay, bitte. Die Erzählung ist nicht neu, sondern die Erzählung ist retro, wie jetzt Beate Reisiger sagt.
Nein, ich sage nicht, dass es retro ist, aber die Erzählung ist, wir machen eine Sozialpolitik wie in den 70er und 80er Jahren. Und man muss sagen, ja, mein Gott, also tut man was gegen Kinderarmut, aber es ist halt auf der Agenda der Menschen nicht ganz oben. Gut, kann man trotzdem machen. Interessanterweise hat Andreas Babler ein Thema vollkommen ausgelassen, nämlich das Thema Gesundheit. Das ist ein unfassbar großes Thema, komplexes Themengebiet. Die Menschen, wir Patientinnen und Patienten merken, dass wenn man mit dem System in Kontakt ist, jeden Tag, insbesondere wenn sie es im Spitalsbereich haben, aber auch wenn Eltern für ihre Kinder einen Termin beim Kinderarzt suchen und so weiter und so fort. Warum hat man sich dem Thema nicht angenommen? Das ist ein Thema, das wirklich den Menschen unter den Nägeln brennt. Und was er gemacht hat, ist nur, er hat der SPÖ wieder ein schärferes und kantigeres Profil auf der linken Seite verpasst. Das hat er geschafft.
Und trotzdem gab es ziemliche Ausflederungen auf der linken Seite, was Kleinparteien betrifft.
Ja klar, weil ich habe halt dort ein anderes Angebot. Und jetzt kommt die Arrhythmie schlägt da gnadenlos zu. Sie haben ein Land wie Österreich, das ist konservativ geprägt. Also auch wenn wir es immer mit Schweden verglichen haben, wir sind nicht wie die Schweden. Ja? Wir sind eigentlich recht konservativ. Also jetzt sage ich das sehr salopp, sagen wir mal 55-45%. Das heißt, links der Mitte habe ich schon mal weniger Potenzial. Und dann habe ich dort mehr Angebot. Ja, dann muss ich woanders hin. Es ist ganz einfach so. Ich kann ja nicht denen auf der anderen Seite sagen, ihr seht uns leider falsch, aber ihr versteht es nicht, aber ihr müsst uns trotzdem wählen. Das heißt, ich habe nur die Möglichkeit, entweder nähe ich mich den Positionen dieser Menschen an oder ich mache meine Anliegen so klar und verständlich und gehe hinaus zu den Menschen und erkläre ihnen das. Beides ist nicht erfolgt.
Und das scheint mir Hans-Peter Doskozil verstanden zu haben, der auch SPÖ-Parteichef werden wollte und gesagt hat, er würde gerne eine Koalition. Grundsätzlich wäre dem nicht abgeneigt mit den Grünen und den Neos. Und dass er ganz genau weiß, er muss genau ein bisschen in diese leicht rechte Mehrheit hineinstrahlen.
Das ist korrekt. Compliance-technisch muss man es dazu sagen, ich mache für die Sozialdemokratie seit 2012 im Burgenland Umfragen. Aber ja, Doskozil versucht das über das Thema natürlich Migration, Integration und Sicherheit, macht aber auf der anderen Seite eine sehr, sehr klassische sozialdemokratisch-etatistische, also staatsorientierte Politik. Das Land Burgenland ist sehr, sehr aktiv im Wirtschaftsbereich, wird auch nicht von allen gutiert, aber natürlich außerhalb der Sozialdemokratie logischerweise. Das heißt, da findet man sich, aber das Thema Migration ist halt ein Thema, das in der Sozialdemokratie, also im gesamten Land, sehr, sehr widersprüchlich diskutiert wird. Und man hat natürlich jetzt in dem Fall zwei unterschiedliche Pole. Man hat auf der einen Seite die Wiener SPÖ, die im Groß, die 2-Millionen-Stadt Wien, dort werden die Dinge halt etwas anders gesehen, auch wenn dort viele Menschen mit Zuzug sind, als natürlich im Burgenland. Und das sind quasi die beiden Pole, wo sich das abspielt. Es wäre halt sinnvoll, dass die Sozialdemokratie sich vielleicht auf eine Position einigt, wo man sagen kann, okay, damit können wir alle leben und damit können wir auch neue Wählerinnen und Wähler ansprechen.
Eine Frage habe ich noch zur Sozialdemokratie, weil Sie vorhin auch gesagt haben, das Thema Gesundheit, hätten Sie mehr trommeln müssen. Jetzt würde Andreas Babler und auch seine ja, ihm sehr wohlgesonnene Fangemeinschaft sagen, sehr wohl hat die SPÖ jetzt im Wahlkampf das Thema Gesundheit getrommelt, aber die Medien hätten ein bisschen einen Bias gegen den Herrn Babler und hätten ihn ein bisschen runtergeschrieben oder seine Themen nicht so aufs mediale Tableau gebracht, wie das die Sozialdemokratie gerne hätte. Jetzt würde ich Sie fragen, sehen Sie das als unabhängiger Beobachter? Und ich glaube, da kann man Ihnen tatsächlich, ja, Sie stehen dafür, unabhängig zu sein und nicht für irgendeine Parteinähe. Sehen Sie das auch ein bisschen?
Nein, ich sehe das nicht so. Das ist, also Heidert gesagt, es gibt einen Konterpunkt und der Konterpunkt war bei Haider ziemlich sicher stärker und bei den Freiheitlichen grundsätzlich als bei der Sozialdemokratie. Weil es ist nicht so, dass die Sozialdemokratie, weiß Gott, wie kritisch gesehen wird in der Medienlandschaft. Und da hatten die Freiheitlichen tatsächlich in Zeiten ordentlichen Gegenwind. Ja. Und ich sage nicht, dass der nicht gerechtfertigt war, ja, sondern einfach, die hatten wirklich Gegenwind, deshalb haben sie sich ja auch auf andere Kommunikationskanäle verlagert. Aber sie sind trotz dieses Gegenwinds immer gewachsen. Und mein Gott, also der Wähler und die Wählerin, die tun schon das, was sie wollen. Ja? Und dieses Runterschreiben, also ich kann das nicht nachvollziehen. Ich habe mit jemandem gesprochen, der Medienanalysen macht, ein Geschäftspartner von mir, und der hat zu mir gesagt, du, wir haben es jetzt nicht auf Babler und die SPÖ runtergebrochen, aber ehrlich gesagt, so wie er das verfolgt hat, kann er das so nicht nachvollziehen. Ja, es wird da und dort natürlich kritischere Stimmen geben und vielleicht auch Medien geben, die deutlich heftiger gesinnt waren, aber grundsätzlich sehe ich das nicht als das Problem. Das Problem war ein anderes. Das Problem war ein Kandidatenproblem und es war ein thematisches Problem und es war ein Thema der, auch der Uneinigkeit der Partei. Aber jetzt möchte ich auch gleich die Kollegen von der Sektion 8 nicht enttäuschen. Diese Uneinigkeit der Partei ist nicht der ausschlaggebende Grund gewesen, sondern ist ein Mitgrund möglicherweise, aber nicht der ausschlaggebende Grund. Und das Zweite ist, warum gibt es Uneinigkeit in der Partei? Weil es an der Parteispitze ein Vakuum gibt. Und dieses Vakuum konnte auch Andreas Babler nicht auffüllen. That's it.
Jetzt wundert mich ja als interessierter Beobachter ehrlicherweise schon, dass es überhaupt keine, zumindest nach außen hin ausgetragenen Führungsdebatten gibt. Also das haben irgendwie alle Parteigremien jetzt überall gesagt.
Vielleicht hat die SPÖ gelernt.
Ja, aber wäre es nicht vielleicht, wäre nicht so ein Wahlergebnis auch ein durchaus würdiger Anlass zu sagen, hey liebe Leute, wir haben was versucht, es hat leider nicht funktioniert, wir müssen schauen, dass wir wieder einen anderen Weg einschlagen?
Naja, natürlich. Ich meine das jetzt nicht despektierlich, aber im Sandkasten schaut das immer so einfach aus. Ne? Da tut man seine Soldaten verschieben und dann machen wir das so und dann machen wir so. Was ist das Problem? Wer übernimmt denn? Ja, also wer übernimmt den Parteivorsitz? Wer übernimmt die Verhandlungsführung? Wobei das mit der Verhandlungsführung wäre noch einfacher als dem Parteivorsitz. Zweitens wurden die Statuten geändert, also das wird nicht mehr nur im Parteivorstand abgesegnet, sondern es muss eine Mitgliederbefragung geben und so weiter und so fort. Also da gibt es einige Hürden zu nehmen Und man wollte dann halt diese Debatte nicht nochmal aufmachen, wobei ich glaube, dass diese Debatte ja nur aufgeschoben ist, weil sie schlussendlich kommen wird. Und ich verstehe, das ist eine sehr persönliche Sicht der Dinge von mir, aber ich verstehe Andreas Babler nicht ganz in seiner Rolle, weil man muss das schon mögen, das, was man da macht. Und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass er eigentlich das gerne macht. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, er hat es übernommen, weil es war einfach die Zeit und es hat Menschen gegeben, die ihn unterstützt haben. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ihm das Spaß macht. Und es muss einem auch ein bisschen Spaß machen. Man darf das nicht nur als Hürde und Bürde sehen. Ja? Herbert Kickl, man hat das Gefühl, der steht auf der Bühne, der geht auf. Ja, Babler geht auf der Bühne auch auf, aber sonst hat man nicht das Gefühl. Kickl ist so auf sportiv getrimmt. Ja? Das ist Babler gar nicht. Ja? Also wenn ich Andreas Babler wäre, würde ich sagen, wisst ihr was? War ein Versuch wert, es hat nicht geklappt, wir machen einen netten Übergang, ich bleibe in Dreiskirchen, weil das ist genau der Platz, nämlich gar nicht meine Liga, sondern wo ich mich einfach wohlfühle, wo ich einen Zuspruch habe, wo ich was bewirken kann. Also ich habe das auch bei Pamela Rendi-Wagner nie so ganz nachvollziehen können. Ich habe mir gedacht, Wahnsinn, so eine tolle, gebildete Frau mit dieser Vita, warum tut sich die diese Partei an? Ja, also und Gott sei Dank, das kann sie Hans-Peter Tosk und sie sagen, Gott sei Dank, ich glaube, jetzt ist sie wieder dort angekommen, wo sie auch Spaß macht.
Mhm. Herr Hayek, abschließende Frage noch. Jetzt haben wir haben es ja am Anfang besprochen, eigentlich alle Parteien signalisiert, dass sie ganz gern wieder in einer Regierung wären, mitregieren würden, das Land gestalten wollen. Die Zeiten sind jetzt nicht ganz rosig. Also wirtschaftlich soll es nächstes Jahr wieder einen leichten Aufschwung geben, aber wir sehen auch in der deutschen Automobilindustrie, dass es da viele Nebeneffekte auch auf die österreichische Wirtschaft hat. Wir sehen jetzt diese enormen geopolitischen Verwerfungen, ob das jetzt in der Ukraine ist oder ob wir in den Nahen Osten schauen. Mal schauen, kann sein, dass da in relativ naher Zeit wieder große Fluchtbewegungen Richtung Europa sich aufmachen. Welche Partei könnte denn Ihrer Meinung nach am ehesten darauf verzichten, jetzt zu sagen, wir wollen unbedingt mitregieren? Wer könnte denn profitieren, wenn man nicht mitregiert? Ich kann es mir schon vorstellen, wer das sein könnte.
Die Freiheitlichen haben es natürlich am angenehmsten, aber wir müssen auch das Parlament anders begreifen. Ja? Erstens kommen die meisten, die in eine Regierung, und zwar nämlich nicht das erste Mal in eine Regierung, kommen dann meistens darauf, da kann man aber relativ wenig bewegen. Außerdem muss man auch das ministeriale Geschäft auch lernen, das Zusammenspiel zwischen dann der Regierung und den Parlamentsclubs etc. Also schlag nach auch bei den Neos in Wien. Die haben jetzt auch erst über die Jahre hineingefunden in diese Rolle. In Salzburg ist Neos zum Beispiel gleich nach der ersten Legislaturperiode wieder hinausgefallen, nämlich gleich aus dem Landtag. Das ist nicht so ein einfaches Geschäft. Zweitens, man hat dort eine Aufgabe. Man hat eine Aufgabe dort für das Land da zu sein. Und die Opposition hat eigentlich diese Aufgabe auch. Es geht nicht, wir verstehen manchmal Politik zu spielerisch. Und dagegen ist auch gar nichts einzuwenden bis zu einem gewissen Grad, aber da geht's um was. Das Parlament ist der Platz, wo unser Leben verhandelt wird. Und deshalb finde ich dann diese Fragen immer von journalistischer Seite so spannend. Wer profitiert wie von welcher Konstellation?
Sorry, und ich denke mal, nein,
das weiß ich schon. Aber eigentlich ist das eine vollkommen Nebensächlichkeit, weil eigentlich geht's darum, was tut sich dort? Was tut sich auf diesem, wenn Sie so wollen, politischen Marktplatz? Und wie wird es in nächster Zukunft weitergehen? Was macht man dort, damit man wieder schnell einen Operationstermin bekommt? Was macht man dort, dass es nicht Schulen gibt, wo es 90% Migrationsanteil gibt? Was wird in der nächsten Zeit dort entschieden? Wie erhalten wir den Industriestandort Österreichs bei gleichzeitig einer ökologischen Transferierung? Das sind die Themen, die spannend sind. Und wir sind, sowohl die Medien als auch wir als Expertinnen und Experten von außen, sind immer zu sehr in diesem Politik drinnen. Also die Unterscheidung, ganz zum Abschluss, ist in der Politikwissenschaft, wir reden immer über Politics, über dieses Politik-Politik-Ding. Eigentlich sollten wir über Policy reden, über das, was tatsächlich Politik bewirken kann.
Also völlig unabhängig von irgendwie ideologischer Gesinnung oder Parteifarben. Es geht darum, einfach was weiterzubringen und konkrete Lösungen für ja, die Probleme, von denen es eh genug gibt, zu finden.
Genau.
Lieber Herr Hayek, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke, freue mich für die Einladung.
Und von uns war's das für heute. Wir haben ja vorhin schon kurz den neuen Podcast von Peter Hayek erwähnt. Der heißt Das Orakel und darin spricht Hayek gemeinsam mit dem Werber Michael Stebeck über Politik, Gott und die Welt. Also wenn Ihnen die heutige Folge gefallen hat und Sie bis hierher durchgehalten haben, dann lege ich Ihnen auch diesen Podcast ans Herz. Den Link zu Das Orakel schupfe ich Ihnen gleich noch in die Shownotes. Ich, David Freudenthaler, sage jetzt danke fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Ciao und auf bald.